Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine besondere Ehre und Freude, Sie alle hier im Namen der Wissenschaftlichen Beirat der Sigmund Freud Privatstiftung begrüßen zu dürfen und Ihnen Professor Jan Assmann vorstellen zu dürfen. Jan Assmann studierte, Jan Assmann studierte Ägyptologie, klassische Archäologie und altgriechische Philologie in München, Heidelberg, Paris und Göttingen und war von 1976 bis 2003 Professor für Ägyptologie an der Universität von Heidelberg. Seit 2005 ist er Honorarprofessor für Kultur- und Religionswissenschaft an der Universität von Konstanz. Seit Ende der 60er Jahre hat sich Jan Assmann für archäologische Feldarbeit engagiert. Zuerst in den thebanischen Nekropolen, später auch in Luxor und vielleicht auch noch an andere Orte. Die Archäologie ist aber nur einer seiner vielen Forschungsinteressen. Auf der Basis von theoretischen und vergleichenden Studien über ägyptische Literatur, über die Theologie und Frömmigkeit der Ägypter und über ägyptische Weltanschauungen bezüglich Themen wie Gerechtigkeit, Wahrheit, kosmische Ordnung, Zeit und Unsterblichkeit hat sich Jan Assmann in seiner zahlreichen Publikationen immer wieder allgemein religionswissenschaftliche, religionsphilosophische und kulturtheoretische Themenfelder gewidmet. Gemeinsam mit seiner Frau Aleida Assmann entwickelte Jan Assmann eine Theorie des kulturellen Gedächtnisses. Das wurde schon erwähnt. Aufbauend auf dem Dürkheimschen Begriff des Kollektivbewusstseins werden in dieser Theorie des kulturellen Gedächtnisses drei Themen in ihrem Zusammenhang beschrieben, nämlich die der Erinnerung, der kollektiven Identität oder Zugehörigkeit und der Traditionsbildung. Die Theorie beschreibt sozusagen die Grundprinzipien eines gemeinsamen Wissens und Selbstbilds, die eine Gruppe von Menschen zu einem Wir zusammenbindet. Eine kollektive Identität ist Resultat eines kommunikativen Prozesses des Erinnerns. Wir sind, was wir uns erinnern. Wir sind Erinnerung. Das schreibt Jan Assmann in seinem Buch zu Thomas Mann Josephs Romane. Wenn die Theorie des kulturellen Gedächtnisses so auf den Punkt gebracht werden kann, so nähern wir uns plötzlich einen roten Faden in Sigmund Freuds Denken. Einen Faden, die von dem frühen Diktus, die Hysteriker leiden an ihre Reminiszenzen, bis hin zu den späten Moseswerk gezogen werden kann, wenn Freud Paulus den Erkenntnis zuschreibt, wir sind so unglücklich, weil wir Gottvater getötet haben. Immerhin, auch das jüdische Volk und dessen Charakter werden von Leiden an Reminiszenzen geprägt. Und die Psychoanalyse? Die Psychoanalyse ist die Durcharbeitung der Erinnerungen, die Entzifferung der Gedächtnisspuren. Und wie Sie wissen, ist das für Freud eine archäologische Arbeit. Auch über andere Wege hat sich Jan Assmann der Mosesgestalt genähert. Anfang der 80er Jahre publiziert er ein Buch zum Thema der Krise des Polytheismus in Ägypten zu Zeiten des Pharaos Eknatons. Es ist ein wichtiger Schritt hin zur Frage nach dem Entstehen der monotheistischen Religionen und dem Verhältnis zwischen Polytheismus und Monotheismus. In diesem Bereich verdanken wir Jan Assmann den Begriff der mosaischen Unterscheidung. David Humes klassische These, dass es im Monotheismus eine inhärente Verknotung von der Glauben an einem wahren Gottheit einerseits und einer Feindseligkeit Andersgläubigen gegenüber andererseits gebe, wird von Jan Assmann aufgegriffen und in Verbindung gebracht mit dem ersten monotheistischen Moment, nämlich Eknatons Reform und mit den Freudschen These, Moses sei ein Ägypter gewesen. Einer aus dem inneren Kreise Eknatons. Wichtiger aber vielleicht als die Referenzen zu historischen Momenten ist die geistige Bedeutung der mosaischen Unterscheidung selbst, die Beziehung zwischen Wahrheit und Intoleranz, als Kernaspekt einer komplexen Umwandlung der frühen Kultus in einer neuen Buchreligion und hin zu einer neuen Frömmigkeit und Selbsterfahrung, die von einem Erkenntnis der Sündigkeit und Schuld geprägt wird. Hatte Freud in seinem Mosesbuch nicht gerade auch dieses Schuldbewusstsein als Motiv in der Fortschrift der Geistigkeit hervorgehoben? Wenn Moses aber ein Ägypter wäre, so wie Freud es als Hypothese formuliert hat, dann ergibt sich auch die Möglichkeit einer Dekonstruktion des Feindbildes und einer Kritik an der religiösen Intoleranz. Die religiösen Identitäten müssten erneut fundamentell in ihren Beziehungen zum Fremden und zum Anderen hinterfragt werden. Wenn Moses ein Ägypter wäre, wenn Abraham ein Aramäer wäre, was er ist, wenn Ruth ein Moabiterin wäre, was sie ist, wenn Jesus ein Jude wäre, wenn Paulus ein Römer wäre, soll man weitergehen? Was, wenn St. Augustin als Founding Father der christlichen Theologie ein Afrikaner wäre? Die Frage zu stellen, heißt hier das Bild des Anderen und des Fremden in einer neuen Beziehung zu einem Selbstbild, zu einem Wir zu denken und eine verdeckte und verdrängte Seite des kollektiven Gedächtnisses ans Licht zu bringen. Und damit stoßen wir auf die Frage nach der Rezeption Ägyptens in der Geistesgeschichte, eine Geschichte, in denen letztendlich herausragende Denker und Künstler wie Freud und Schönberg oder auch Thomas Mann wichtige Gestalten sind. Herausragend, sicher, aber wie sie zu lesen und wie sie zu verstehen. In seinem Buch Moses der Ägypter aus 1997 hat Jan Assmann sich zum ersten Mal systematisch mit Freuds Der Mann Moses und die monotheistische Religion beschäftigt. Freud steht hier in einer aufklärerischen Tradition, einer Dekonstruktion der mosaischen Unterscheidung, geht aber bedeutend über diese Tradition heraus, indem er tatsächlich Moses als Ägypter identifiziert und die Geschichte und das Charakter des jüdischen Volkes in Verbindung zum traumatischen Ereignis der Mord an Moses setzt. In späteren Texten hat Jan Assmann selbst diese Interpretation des freudschen Moses-Textes unter Kritik gestellt und auch andere Lektüren des Textes vorgeschlagen. Das sollte uns, denke ich, nicht befremden. Denn man kann die Frage stellen, ob überhaupt eine eindeutige Lektüre eines solchen brüchigen und vielschichtigen Textes wie der Mann Moses und die monotheistische Religion überhaupt möglich ist. Man hat es freilich versucht, zum Beispiel Ilse Grubrich-Semitis oder Josef Jerusalmi, und zwar dadurch, dass sie den Text als wesentlich autobiografisches Essay verstanden haben. Garantiert nicht immer der Autor in letzter Instanz die Einheit eines Textes. Aber was, wenn wir annehmen, mit Michel Foucault oder anderen, dass gerade dieser Autor als Genie und als kohärenzbildende Figur immer schon tot ist und dass hinter dem Text kein einheitliches Subjekt vorhanden ist? Vielleicht ist der Text eine Fallstudie, so wie Jerusalmi suggeriert, aber nicht ein Fall des Autors, sondern nur ein Vorschlag, ja? Eine klinische Fallstudie, eine letzte große Studie über ein neurotisches Charakter, und zwar das Charakter eines ganzen Volkes. Was, wenn der Text ein Bruchstück einer Völkeranalyse wäre? Der Begriff Bruchstück wäre tatsächlich angemessen, wegen der in vieler Hinsicht fehlende Einheitlichkeit, die Brüchigkeit, die Vielschichtigkeit, wegen der Zusammensetzung von, ich versuche das nochmal in Ihre Erinnerung zu bringen, die Zusammensetzung von drei Essays, wegen der merkwürdigen Amalgam religionsgeschichtlicher Theorien, die dann zur Annahme führt, dass es eigentlich zwei Moses gegeben hat und zwei Gründungsorte für die jüdische Religion. wegen der zwei an verschiedene Orten geschriebene Vorworte am Anfang des dritten Essays, also eigentlich inmitten des Textes. Wegen der Einfügung der ersten Version des Textes aus 1934 im dritten Essay, das 5 Jahre später verfasst wurde. Wegen der sehr unterschiedlichen Schilderungen der Mosesgestalt in den beiden Versionen, Moses als der große Mann und Moses als tyrannischer Urvater. Wegen der Einfügung einer Traumatheorie, von der Freud sich angeblich schon längst verabschiedet hatte. Wegen der zwei großen Männer im Text, Moses und Paulus, wobei Paulus als das eigentliche religiöse und vielleicht auch proto-psychoanalytische Genie dargestellt wird. Wegen der ambivalenten Kritik an sowohl Judentum als Christentum und nicht zuletzt wegen der Publikation in Zeiten einer abwesenden Lesekreis. Als fast kein anderer Text aus dem Freudschen Oeuvre bietet der Mann Moses diese historischen Roman gerade daher immer wieder die Möglichkeit einer Relektüre, einer Wiederholung, noch einmal lesen, wiederlesen, noch einmal durcharbeiten, erinnern, zusammenfassen, graben, etwas finden und dann wieder weitergraben. Damit möchte ich meine Einführung beenden und gebe gerne Jan Assmann das Wort.